Ich begrüße alle ganz herzlich, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich die Sachverständigen und den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Gebhardt. Die Anhörung findet heute als reines Online-Meeting statt. Vorab möchte ich die Sachverständigen und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen bitten, sich mit ihrem Namen im WebEx anzumelden, sodass ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Die Teilnehmerliste gilt als Nachweis für die Sitzungsteilnahme. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Zum weiteren Verfahren komme ich später zurück. Meine Damen und Herren, in der heutigen Anhörung geht es um das Aufbauhilfegesetz 2021 sowie um Änderungsantrag der Fraktionen CDU, CSU und SPD zu Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der bei diesem Gesetzentwurf federführende Haushaltsausschuss hat darauf verzichtet, eine öffentliche Anhörung durchzuführen und hat daher nach Paragraph 60 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages dem Anliegen des Ausschusses für Gesundheit zugestimmt, zu Artikel 12 des vorliegenden Gesetzentwurfs eine öffentliche Anhörung durchzuführen. In Artikel 12 sowie in dem vorliegenden Änderungsantrag sind Änderungen des Infektionsschutzgesetzes vorgesehen, auf die wir uns in dieser Anhörung konzentrieren wollen. Vor dem Hintergrund der sich weltweit sehr dynamisch entwickelnden Infektionsgeschehens und der zunehmend ansteckenden Virusvarianten bergen Reisen laut Gesetzentwurf an sich ein erhöhtes Infektionsrisiko. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten prognostiziert im Zuge einer Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 stark steigende Neuinfektionszahlen in Europa. Dieser Gefährdungslage müsse Rechnung getragen werden. Um dem durch Reisen erhöhten Infektionsrisiko zu begegnen, ist es nach Ansicht der Koalitionsfraktionen gerechtfertigt, Einreisende generell zu verpflichten, im Rahmen der Einreise über einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis zu verfügen. Daher soll in Artikel 12 eine konkretisierte Änderung des Paragraphen 36 Absatz 10 des Infektionsschutzgesetzes vorgenommen werden. Zudem soll Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz geändert werden. Dazu liegt ein Änderungsantrag vor. Zu diesem Vorhaben werden wir uns nun mit unseren Sachverständigen austauschen. Bevor wir anfangen, will ich kurz den Ablauf der Anhörung erklären. Die Anhörung dauert insgesamt 60 Minuten. Diese 60 Minuten wurden auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke verteilt. Auf die CDU/CSU entfallen 21 Minuten, auf die SPD 13 Minuten, auf die AfD 7 Minuten, auf die FDP 7 Minuten. Die Linke und Bündnis 90 Grünen haben jeweils 6 Minuten Fragezeit. Ich bitte die Fragenden als auch die Sachverständigen, sich möglichst kurz zu fassen. Nur so können wir viele Fragen stellen und auch beantwortet bekommen. Die aufgerufenen Sachverständigen sollten vor der Beantwortung der Frage daran denken, ihr Mikrofon und ihre Kamera freizuschalten und sich mit Namen und Verband vorzustellen. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung live im Parlamentsfernsehen gezeigt und das Wortprotokoll auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Dann können wir nun mit der ersten Frage beginnen, die unser Kollege Michael Henrich für die CDU/CSU-Fraktion stellt.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, dass wir in virtueller Form zusammenkommen. Ich würde meine erste Frage an den Einzelsachverständigen Professor Wollenschläger stellen. Wie beurteilen Sie den vorliegenden Änderungsantrag zu Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz aus verfassungsrechtlicher Perspektive? Und wird mit dem geplanten Änderungsantrag aus Ihrer Sicht weiterhin ein rechtssicherer Rahmen für die Bundesländer bei gleichzeitig mehr Flexibilität gegeben?
Herr Professor Dr. Wollenschläger.
Ja, vielen Dank, Herr Henrich, für die Frage und guten Morgen auch von mir in die Runde. Kern des Änderungsantrags, um den es zentral geht, ist ja eine Anpassung der Entscheidungsparameter, was aus meiner Sicht zu begrüßen ist. Der Bundestag ist verpflichtet, die pandemische Entwicklung zu beobachten und das Pandemiebekämpfungsregime an veränderte Gegebenheiten anzupassen. Bilden nun die gesetzlichen Entscheidungsparameter für Schutzmaßnahmen das Infektionsgeschehen nicht mehr hinreichend ab, hat eine Anpassung zu erfolgen. Und dies gilt natürlich für die in der Antragsbegründung betonte Relativierung der Bedeutung der 7-Tage-Inzidenz aufgrund des Impffortschritts. Was die verfassungsrechtliche Bewertung betrifft, die natürlich angesichts der Kürze der Zeit nicht erschöpfend erfolgen kann, so ist darauf hinzuweisen, dass § 28a des Infektionsschutzgesetzes eine Rechtsetzungsermächtigung an die Exekutive darstellt, weshalb er die entsprechenden verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen an die Exekutive wahren muss, insbesondere das Bestimmtheitsgebot. Und hier ist es wichtig, dass die Ermächtigungsgrundlage die Entscheidungsparameter für die Anordnung von Schutzmaßnahmen hinreichend bestimmt vorgibt. Kehrt man nun von einer maßgeblichen Bedeutung der 7-Tage-Inzidenz ab, ist die Vorgabe dieser Parameter natürlich deutlich schwieriger zu realisieren als bei einer relativ rechtssicher feststellbaren Überschreitung von Inzidenzwerten. Meines Erachtens bedarf der Änderungsantrag einer Nachbesserung hinsichtlich der Zielsteuerung. Der Änderungsantrag enthält Entscheidungskriterien. Wichtig ist es aber meines Erachtens, die Eingriffsschwelle durch die Vorgabe einer Zielbestimmung zu präzisieren, wobei der Bundestag nochmals zu reflektieren hat, was genau die Zielvorgabe ist. Satz 6 des Änderungsantrags könnte man so verstehen, dass die drohende Überlastung der stationären Versorgung das ausschließliche Kriterium insoweit ist. Dann wäre die Formulierung allerdings insoweit problematisch, als diese Zielbestimmung sich nur in Satz 6 findet, der allerdings eine im Ermessen der Länder stehende Rechtsetzungsermächtigung darstellt. Weshalb sollte man die drohende Überlastung der stationären Versorgung als primäres Ziel festschreiben wollen, es meines Erachtens erforderlich ist, diese Zielbestimmung in den Gesetzestext aufzunehmen. In meiner schriftlichen Stellungnahme, die Ihnen seit 20 Minuten vorliegt, habe ich insoweit auch einen Formulierungsvorschlag unterbreitet. Letzter Punkt. Es kann allerdings auch sein, dass man die weitergehenden Schutzmaßnahmen auch mit Blick auf weitere Aspekte, also unabhängig von der drohenden Überlastung des Gesundheitssystems, zulassen möchte. Das wäre dann zu verdeutlichen. Ich verstehe Hinweise in der Antragsbegründung etwa auf die Hospitalisierungsinzidenz als Indikator für die Schwere der dem Infektionsgeschehen zugrunde liegenden Krankheit oder der Verweis der 7-Tage-Inzidenz als Indikator für die Dynamik des Infektionsgeschehens in diese Richtung. Sollte das gewünscht sein, wäre die Eingriffsschwelle auch insoweit zu präzisieren. Auch dafür habe ich einen Formulierungsvorschlag in meiner Stellungnahme unterbreitet. Ich möchte insoweit auch darauf hinweisen, dass natürlich diese Variante, also die Zielvorgabe, Maßnahmen zuzulassen, auch jenseits einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems natürlich mit erheblichen materiellen Rechtfertigungslasten einhergeht, weshalb meines Erachtens die in meinem Formulierungsvorschlag zu findenden Kautelen an die Aktualisierung dieser Rechtsetzungsmaßnahmen auch aufzunehmen sind. Und letzter Satz, in beiden Varianten sollte man schließlich prüfen, ob eine weitere Feinsteuerung erfolgen kann, etwa durch eine weitere Stufung oder durch eine Knüpfung einzelner Maßnahmen an weitere Voraussetzungen. Denkbar wäre etwa auch die im politischen Raum diskutierte Privilegierung hinsichtlich einer nur nachrangigen Eingriffe im Bereich Kindertageseinrichtungen, Schulen, etwa durch eine Aufnahme entsprechender Maßnahmen in den Katalog des Absatzes 2, der entsprechende Einschränkungen vorsieht, aufzunehmen. Vielleicht so viel einmal dazu. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt auch Michael Henrich.
Ich würde meine zweite Frage an die Einzelsachverständige Frau Professor Protzer stellen. Mit der steigenden Impfquote verliert die Inzidenz an Bedeutung. Deswegen wollen wir ja die Maßnahmen nach § 28a Infektionsschutzgesetz stärker an die Hospitalisierungsrate ausrichten. Was halten Sie aus virologischer Sicht von diesem Vorschlag?
Dann gebe ich das Wort weiter.
Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Aus virologischer Sicht halte ich das für einen sehr, sehr guten Vorschlag. Warum? Wir sehen, dass je höher die Impfquote ist in verschiedenen Ländern, umso mehr geht die Kurve der Hospitalisation auseinander mit der Kurve der Infektionen. Man sieht das sehr schön, wenn man sich zum Beispiel die USA vergleicht mit England, die USA mit etwas mehr als 50% vollständig Geimpften, die Engländer mit 65-70% vollständig Geimpften. Und es gibt auch kleinere Länder, wo man das sich sehr gut anschauen kann. Bei einer noch relativ niedrigen Impfrate folgt die Hospitalisation dem Infektionsgeschehen relativ linear. Je höher die Impfrate ist, umso mehr gehen die beiden Parameter auseinander. Und deswegen, das, was Herr Wollenschläger schon ausgeführt hat, ist auch meine Interpretation. Die Inzidenz gibt einem einen guten Einblick, wie das Infektionsgeschehen ist, wie die Dynamik der Infektionen ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch um uns herum. Ich sage immer, wir leben hier irgendwo nicht auf einer Insel. Und die Hospitalisationsrate gibt einem einen Einblick in die Anzahl der relevant Infizierten, und zwar relevant für die Belastung des Gesundheitssystems. Und das, was unsere Zielsetzung ja war in der Kontrolle der Pandemie, war eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, um nicht jetzt nur Covid-19-Erkrankten, sondern auch allen anderen Erkrankten gleichmäßig eine gute Gesundheitsversorgung bieten zu können. Und dafür ist die Hospitalisierungsrate einfach der beste Parameter.
Vielen Dank, Frau Professor Protzer. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke.
Vielen Dank. Und die geht an Herrn Professor Dötsch von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Wir haben ja unter den bis zu 12-jährigen Kindern eine Impfquote von null, weil es keinen Impfstoff gibt. Nun sind diese jungen Menschen glücklicherweise eher selten betroffen, aber aktuell sehen wir ja einen Anstieg der Infektionen bei Kindern und Jugendlichen. Deswegen würde mich interessieren, wie Sie vor diesem Hintergrund die Heranziehung einer altersbezogenen Hospitalisierungsrate als Ausdruck für die Dynamik des Infektionsgeschehens bewerten.
Herr Professor Dr. Dötsch.
Ja, sehr herzlichen Dank, Jörg Dötsch an der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Wir sind in der Tat im Hinblick auf die Krankheitslast bei den Kindern und Jugendlichen nach wie vor in der sehr erfreulichen Situation, dass wir sehr wenige stationäre Aufnahmen haben aufgrund einer Covid-Erkrankung. Wir schätzen im Moment etwa 10 bis 15 Kinder wöchentlich bei doch relativ hohen altersbezogenen Inzidenzen. Insofern ist es aus unserer Sicht sehr sinnvoll, auch hier eine altersbezogene Hospitalisationssituation zu ziehen und nicht Inzidenzen in der Altersgruppe. Zum Zweiten ist hierbei zu berücksichtigen, dass viele Hospitalisationen nicht aufgrund einer Covid-Erkrankung, sondern aufgrund einer anderen Erkrankung mit gleichzeitigem Vorliegen eines positiven SARS-CoV-2-Tests erfolgen. Auch das müsste differenziert werden. Wir schätzen hier in etwa das Verhältnis von 10 zu 1, also 10 positive Abstriche gegenüber einem Covid-erkrankten Kind. Und schlagen deswegen vor, ein bereits bestehendes Register der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie als Möglichkeit zu nutzen, hier verpflichtend die entsprechend auf Covid-Basis stationären Kinder zu melden, um dann hier klare Hospitalisationsindikatoren für kranke Kinder aufgrund der Covid-Erkrankung zu haben. Zum Zweiten würde ich gerne sagen wollen, dass wir sehr, sehr stark die Impfung unterstützen und die Empfehlungen der STIKO in kompletter Weise unterstützen und mit Nachdruck darum kämpfen und auch darauf drängen möchten, weiter Impfungen bei Erwachsenen und bei Jugendlichen über 12 Jahren in jeder Form zu unterstützen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Dr. Simons von der Städteregion Aachen. Das ist ja eine Stadt mit einer Universitätsklinik in einem Bundesland mit einer hohen Bevölkerungsdichte. Und mich würde interessieren, wie Sie die geplanten Änderungen zum Monitoring des Infektionsgeschehens bewerten, einmal im Hinblick auf die Krankenhausbelastung je nach Versorgungsstruktur und zum Zweiten auch für Ihre Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung vor Ort.
Ja, vielen Dank. Wir haben hier in der Städteregion 10 Krankenhäuser, und die sich auch untereinander natürlich ergänzen, abstimmen und so weiter. Wir haben hier eine Situation, die auch im Regierungsbezirk und den ganzen Land, NRW landesweit abgestimmt ist, was die Verlegung von Patientinnen und Patienten betrifft. Da gibt es Kleeblattversorgungsstrukturen. Es geht ja auch nicht nur um Intensivbetten. Es geht ja auch darum, wie erreiche ich dann ganz schnell ein ECMO-Bett, wenn das zum Beispiel nötig ist. Da gibt es also gewachsene Strukturen. Und durch die hohe Bevölkerungsdichte, durch die gute Erreichung von Krankenhäusern, ECMO-Betten und so weiter in der Nähe, ist das hier natürlich eine andere Situation als beispielsweise in der Uckermark, ohne denen jetzt etwas zu wollen natürlich. Deswegen muss so etwas auf jeden Fall landesweit entschieden werden. Wir sind ja mal mit zwei Dingen in diese Pandemiebekämpfung gestartet. Das eine war die Überlastung der Gesundheitsämter. Das andere war die Überlastung des Gesundheitswesens. Was die Überlastung der Gesundheitsämter betrifft, war die Fallinzidenz immer schon eine schwierige Größe. Denn im tiefsten Lockdown ist es natürlich so, dass ein infektiöser Fall dann zwei Kontakte angibt, die man anrufen muss. Aktuell ist es so, dass ein infizierter Fall uns 15 bis 20 Fälle angibt, die wir anrufen müssen. Das bedeutet, die Fallinzidenz mit gleichen Werten bei teilweise aber unterschiedlichen Maßnahmen in den Bundesländern oder den Regionen war schon immer eine schwierige Größe. Insofern sind wir sehr froh, wenn sie jetzt durch eine Hospitalisierungsrate abgelöst würde. Hier muss man auch sagen, trägt natürlich das veränderte Geschehen dazu bei. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, wir haben aktuell etwa 1001 infizierte Personen hier. Es werden 18 Menschen auf Intensivstationen behandelt. Bei vergleichbaren Zahlen waren es in den anderen Infektionswellen, zweite Welle, dritte Welle, doppelt oder dreifach so viele Menschen auf den Intensivstationen. Hier sieht man also bereits eine Entkoppelung von Inzidenz und Krankenhausrate, sozusagen Hospitalisierungsrate. Was wir allerdings sehen, und das hat mein Vorredner ja auch schon beschrieben, ist, wir haben jetzt aktuell bei Kindern eine Inzidenz zwischen 400 und 500, also je nachdem, ob wir jetzt 5- bis 9-Jährige oder die 10- bis 14-Jährigen nehmen. Natürlich führt das auch zu kranken Kindern in den Krankenhäusern. Die werden dann aber teilweise wegen einem gebrochenen Bein behandelt. Ja? Oder wir haben in der Neonatologie kranke Kinder auf der Intensivstation liegen. Die liegen da aber, weil sie Frühchen sind und nicht, weil sie Covid haben. Insofern regen wir an, in dem Änderungsantrag eine kleine Verschiebung vorzunehmen und eben zu sagen, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung stationär aufgenommenen Personen zu monitoren, um diesen Beifang, will ich ihn nennen, eben auszuschließen. Das ist aus unserer Sicht eine hilfreiche Variante und würde uns die Arbeit erheblich erleichtern. Und dann müssten eben die Länder gemeinsam je nach ihren Versorgungsstrukturen sehen, welche Schwellenwerte dann eben geeignet sind.
Vielen Dank, Herr Dr. Simons. Die nächste Frage stellt Michael Henrich.
Ich würde meine Frage gerne an Herrn Professor Wollenschläger stellen. Herr Professor Wollenschläger, wie bewerten Sie eine Regelung, wonach die Arbeitgeber ihre Beschäftigten nach dem Impfstatus fragen dürfen und können? Und müsste so eine Regelung eventuell zeitlich begrenzt werden?
Herr Professor Dr. Wollenschläger.
Das ist praktisch eine Frage, die das Arbeitsrecht betrifft, die Frage, ob eben entsprechende Ungleichbehandlungen, entsprechende Differenzierungen im Arbeitsleben notwendig sind, wichtiger als eine entsprechende Befristung. Für erachten würde ich eben auch noch eine entsprechende Abwägung, ob entsprechende Maßnahmen im Arbeitsleben überhaupt zulässig sind, und geregelt werden müsste natürlich auch, welche Konsequenzen eine solche Frage zeitigen sollte. Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kippels.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage richtet sich an Herrn Professor Bedili. Können Sie uns bitte hier kurz die aktuelle Situation auf den Intensivstationen im Hinblick auf die Behandlung von Corona-Patientinnen und Patienten beschreiben? Und welchen Zusammenhang sehen Sie derzeit trotz des Impffortschritts zwischen der Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 7 Tagen, je 100.000 Einwohnern, und der Krankenhausbelegung? Vielen Dank.
Herr Professor Dr. Marx.
Vielen Dank, Herr Kippels, für die Frage. Im Moment sind in intensivmedizinischer Behandlung auf deutschen Intensivstationen 1.068 Patientinnen und Patienten. Davon sind invasiv beatmet 522, das sind 49%. Man muss sagen, dass wir in den letzten 4 Wochen eine deutliche Steigerung beobachten mussten. Das heißt, wir waren Anfang des Monats August noch weit unter 400 Patienten und haben jetzt eine Faktor 2,5 Steigerung, was wir mit großer Sorge betrachten. Bezüglich der Neuinfektion und der 7-Tage-Inzidenz, wir halten auch die Hospitalisierungsrate, befürworten wir auch als Divi, auch die Änderungsvorschläge der CDU und CSU und SPD-Fraktion begrüßen wir. Allerdings geben wir zu bedenken, dass insbesondere die Inzidenz der Altersgruppe 35+ eine sehr gute Korrelation zeigt mit etwa für die Intensivbelegungshäufigkeit, weil wir durch die Impfung das Altersspektrum der Infektion in die unter 35-Jährigen geschoben haben. Also die Inzidenz der Altersgruppe über 35 korreliert nach wie vor recht gut, sogar sehr gut, mit der Aufnahme auf den Intensivstationen mit etwa 11 Tagen Vorhersagekraft. Von daher ist es eben auch wichtig, nach wie vor nach Altersgruppen die 7-Tage-Inzidenz mit zu berücksichtigen. Und wir werden außerdem dafür, den Anteil der Covid-19-Intensivpatienten an der Gesamtkapazität zu betrachten, weil das ein wichtiger Indikator ist, an welchem Zeitpunkt wir durch vermehrte Covid-19-Patientenversorgung wiederum den ansonsten Regelbetrieb einschränken müssen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Wetterich. Entschuldigung.
Ja, guten Tag. Meine Frage richtet sich auch an Herrn Dr. Simons. Sie haben ja jetzt vorhin schon geschildert, wie sich bei Ihnen jetzt in einem Ballungsgebiet die Entwicklung gestaltet hat und den Änderungsantrag unter diesem Aspekt auch befürwortet. Können Sie auch eine Aussage machen, ob Ihrer Meinung nach dieser Antrag geeignet ist, sozusagen ein regional unterschiedliches System aufzubauen und das dann auch entsprechend umzusetzen, also sowohl eben in Ballungszentren mit guter oder mit dichter Krankenhausversorgung als auch eben in welchen, in der das eben aufgrund dünnerer Bevölkerungslage anders ist.
Herr Dr. Simons, wir haben noch 2 Minuten.
Ich mache es schnell. Ja, ich halte das für sehr geeignet, insbesondere weil der Änderungsvorschlag hier ja auch eine Erfassung der hospitalisierten Personen nach Wohnort vorsieht und nicht nach Behandlungsort. Das wäre für uns zum Beispiel hier sehr schlecht, wenn der Behandlungsort gelten würde und nicht der Wohnort. Und dann, wie ich schon sagte, ist die Organisation der Krankenhäuser untereinander regional aufgestellt. Wir haben hier ein Kleeblattsystem etabliert zum Beispiel, wo sich Krankenhäuser untereinander abstimmen. Und diese Versorgungssituation ist regional unterschiedlich, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Deswegen ist es gut, dass hier in dem Änderungsantrag die Verantwortung den Ländern übertragen wird und dass die Länder auch die Möglichkeit haben, dies den Landesgesundheitsbehörden oder nachgeordneten Institutionen zu übertragen. Das hilft uns sehr und gibt uns gleichzeitig natürlich eine Erkenntnis darüber, wie viel jetzt aus einer Region hospitalisiert aufgenommen werden aufgrund von Covid-19. Und das ist eine gute Lösung.
Vielen Dank. Wir haben jetzt nur noch weniger als 1 Minute. Ich denke, die Frageformulierung wird schon länger dauern. Deshalb geht das Fragerecht jetzt über an die SPD-Fraktion und die erste Frage stellt Frau Dittmar.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Professor Christian Karagiannidis. Das Infektionsgeschehen spielt sich mit dem Impffortschritt zunehmend vor allem in den jüngeren Altersgruppen ab und die akuten Covid-19-Krankheitsverläufe werden vom RKI ja für diese jüngeren Altersgruppen als überwiegend mild beschrieben. Aber ein milder Krankheitsverlauf ist ja auch nicht entscheidend für die Entwicklung von Covid-19-Langzeitfolgen. Für Deutschland ist es bislang weitgehend unbekannt, wie viele Patientinnen und Patienten infolge ihrer Covid-19-Erkrankung an Spät- und Langzeitfolgen leiden. Wie kann aus Ihrer Sicht die Datenlage zu den Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion in Deutschland schnellstmöglich verbessert werden? Was halten Sie von der Ausweitung der Meldepflicht für Post-Covid-Zustände?
Herr Professor Dr. Karagiannidis.
Ja, besten Dank. Ich glaube, wir müssen die Datenlage dringend verbessern. Wir haben zusammen mit der AOK ja die stationären Fälle angeguckt und den 6-Monats-Verlauf bei über 10.000 Patienten und haben zumindest auf der Ebene die Möglichkeit nachzuschauen, was aus den Covid-Patienten geworden ist. Und ich will Ihnen nur mal eine Zahl nennen. Ungefähr 25% der aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten sind innerhalb der nächsten 6 Monate nochmal stationär aufgenommen worden. Das heißt, wir haben im deutschen Gesundheitswesen schon einige Strukturdaten, die wir verwenden können. Die beschränken sich im Moment aber größtenteils auf den stationären Sektor. Was wir aus meiner Sicht ganz dringend brauchen, ist, dass wir eine Erfassung im ambulanten Bereich haben. Und das betrifft insbesondere auch die niedergelassenen Kollegen, dass wir da schnellstmöglich eine Ziffer einführen, damit Long-Covid auch wirklich kodiert ist, weil das haben wir im Moment nicht, weder im stationären Sektor noch im ambulanten Bereich. Und ich halte es auch für zwingend notwendig, dass wir zusätzlich zu der Ziffer die Symptome der Patienten mit erfassen, weil das Spektrum der Long-Covid-Erkrankung unglaublich breit ist, von schweren Verläufen zu ganz leichten Verläufen. Und die Graduierung werden wir nur hinbekommen, wenn wir diese Ziffer Long-Covid koppeln mit den Symptomen, die die Patienten auch wirklich haben. Dann bräuchten wir auch die Möglichkeit, aus wissenschaftlicher Sicht diese Daten zu analysieren. Wir haben die Möglichkeit über das Statistische Bundesamt für die stationären Daten. Wir haben die Möglichkeit, mit den Krankenkassen zusammen anzugucken. Wir haben aber im Moment keine Möglichkeit, im ambulanten Sektor zu schauen, aus wissenschaftlicher Sicht, was mit diesen Daten passiert. Und deswegen wäre es günstig, wenn wir das zum Beispiel über das Zentralinstitut der Kassenärztlichen Vereinigung solche Daten schnellstmöglich erheben und auch zur Verfügung gestellt bekommen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Fechner.
Ja, vielen Dank. Guten Tag zusammen. Ich hätte eine Frage an Frau Dr. Kiesling. Mir geht es darum, wenn der Deutsche Bundestag zum Ergebnis kommt, dass keine Gefährdungslage mehr vorliegt, also die epidemische Lage aufgehoben werden kann. Wenn sich dann aber in einzelnen Bundesländern doch Infektionsgeschehen zeigt, sind dann aus Ihrer Sicht nach der heutigen Regelung, insbesondere 28a Absatz 7, moderate Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Abstandsverbot dann noch möglich? Oder müssten wir, um den Ländern diese in Anführungszeichen moderaten Maßnahmen zu ermöglichen, eine Gesetzesänderung im Absatz 7, ja, oder wo auch immer, vornehmen? Das würde mich interessieren, Frau Dr. Kiesling.
Frau Dr. Kiesling.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, wenn der Bundestag die epidemische Lage nicht mehr verlängert, dann stellen sich für die Bundesländer, ja, stellt sich die Frage, was können sie machen? Was sie auf jeden Fall nicht machen können, ist die Generalklausel des 28 Absatz 1 wieder heranziehen, weil wir haben ja diese ganzen, also auch die moderaten Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsgebote, Kontaktdatenerfassung, wurde ja alles an die Feststellung der epidemischen Lage durch den Bundestag gekoppelt. Der 28a Absatz 7, Den gibt es ja schon, der soll ja jetzt auch geändert werden, aber in der jetzigen Fassung regelt der genau den Fall, dass die epidemische Lage eben nicht mehr bundesweit mehr oder weniger einheitlich sich darstellt, sondern wenn jetzt zum Beispiel Norddeutschland Corona, wenn das da nur noch endemisch ist, vielleicht ist, aber in Süddeutschland hätten wir noch Fälle, dann könnten die Länder dort die epidemische Lage von landesweiter Tragweite feststellen. Das sieht jetzt 28a Absatz 7 vor und könnten dann diese moderaten Maßnahmen, aber eigentlich sogar alle, die in 28a Absatz 1 drinstehen, ergreifen. Aber 28a Absatz 7 setzt nach geltendem Recht voraus, dass wir wirklich diese unterschiedliche epidemische Lage haben. Also, dass wir nicht bundesweit das weiterhin einheitlich haben. Jetzt möchte man das ja so ändern, dass selbst wenn dann bundesweit das alles immer noch sich gleich darstellt und der Bundestag die epidemische Lage aber nicht feststellt, dass selbst dann die Bundesländer die epidemische Lage von landesweiter Tragweite feststellen können. Und dann hätten wir 16 Landesfeststellungen und dann wären die Länder immer noch handlungsfähig.
Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Mattheis.
Herr Vorsitzender, ich übernehme ab jetzt die Fragestellung für die Fraktion. Ja, danke schön. Meine Frage geht an den Deutschen Landkreistag. Das Infektionsgeschehen nimmt ja leider wieder zu. Bitte schildern Sie uns die aktuelle Situation des öffentlichen Gesundheitsdienstes und bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Neuregelung von 28a Infektionsschutzgesetz hinsichtlich der dort nun neu aufgenommenen Indikatoren zur Pandemiebewältigung.
Sie haben das Wort.
Ja, Entschuldigung, vielen Dank, Frau Dittmar. Klaus Rittgen vom Deutschen Landkreistag. In der Tat, das Infektionsschutzgeschehen nimmt wieder an Fahrt auf. Und das merken wir dann natürlich auch in den Gesundheitsämtern, insbesondere was die Frage der Kontaktnachverfolgung angeht. Dazu haben wir ja auch schon Vorschläge unterbreitet, die dahingehen, das System der Kontaktnachverfolgung zu ändern und uns insbesondere auf die Personen zu konzentrieren, die wirklichen Schutz bedürfen. Das würden wir hier an der Stelle auch noch einmal betonen wollen. Die konkreten Änderungen des Paragraphen 28a angehen, so haben wir zu der uns zunächst nur vorliegenden, zu dem Entwurf der Formulierungshilfe aus dem Bundesgesundheitsministerium recht kritisch Stellung genommen. Diese Formulierungshilfe hat oder dieser Entwurf hatte ja nur auf die Hospitalisierungsrate abgestellt. Das wäre uns zu wenig gewesen. Mit den jetzt vorliegenden Änderungsanträgen sind wir aber einverstanden, weil sie das Infektionsgeschehen doch deutlich realistischer abbilden und weil sie insbesondere auch eine sehr regionalisierte Betrachtungsweise zulassen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Rittgen. Frau Dittmar.
Dankeschön. Meine Frage geht an Herrn Professor Christian Karagianidis. Künftig soll es den Ländern möglich sein, auch die Zahl stationärer Aufnahmen von Covid-19-Patienten, Patientinnen je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen täglich altersgruppenspezifisch zu betrachten. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag mit Blick auf die steigenden Melde- und Erkrankungszahlen bei Kindern?
Herr Professor Dr. Karagianidis.
Ja, besten Dank. Wir haben jetzt nochmal Stand gestern nachgeguckt, dass wir bei den Kindern und sagen wir mal in der Altersgruppe unter 35 weiterhin wirklich ganz wenig Patienten haben, die so schwer erkranken, dass sie auf die Intensivstation kommen. Wir haben aus Amerika immer wieder die Meldung jetzt gehört in den letzten Wochen, dass ganz viele Kinderintensivbetten belegt worden sind. Diesen Trend sehen wir aber im Moment in Deutschland nicht. Ich glaube, es ist extrem sinnvoll, dass wir eine altersspezifische Meldung machen. Und ich würde diese Meldung auch noch ergänzen um den Impfstatus der Patienten, weil uns das viel dazu sagt, wie sich die Impfung auch entwickelt. Und wir dann noch mal einen besseren Überblick darüber haben, woran es jetzt liegt, dass die Patienten hospitalisiert werden. Ich würde die Hospitalisierungsrate aber nie isoliert betrachten. Die Hospitalisierungsrate hat ein bisschen das Problem, dass wir mit der Bemessung etwas Schwierigkeiten haben, weil wir weniger Erfahrungswerte haben als in der Intensivmedizin. Wir haben kaum Kapazitätsengpässe in Deutschland zu erwarten im allgemeinstationären Sektor, sodass ich dringend dafür plädieren würde, dass wir die Hospitalisierung immer zusammen sehen mit der Intensivbelegung. Und das Beste, was man da noch machen könnte, ist einen Quotienten zu bilden, wie viele Patienten von denen, die hospitalisiert werden, landen auch auf der Intensivstation. Da war es in der ersten Welle so, da hatten wir ungefähr 25%. In der zweiten Welle sind wir auf minimal 11% runtergegangen, in der dritten Welle auf ungefähr 20% wieder hochgegangen. Und wir würden mit der Delta-Variante jetzt erwarten, dass wir auch wieder eine Intensivpflichtigkeit von um die 20% erwarten bei den Patienten.
Vielen Dank, Frau Dittmar.
Ja, danke schön. Meine Frage geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wie bewerten Sie die Neufassung von 28a, die neu aufgenommenen Indikatoren für die Pandemiebewältigung vor dem Hintergrund des verfolgten Ziels, die Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden?
Herr Dr. Gass.
Ja, vielen Dank, Frau Dittmar, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft unterstützt diese Neufassung, die jetzt die Hospitalisierung in den Krankenhäusern sehr viel stärker in den Blick nimmt. Wir weisen aber auch darauf hin, dass es nicht allein und ausschließlich nur die Hospitalisierung, also die Neuaufnahmen im Krankenhaus sein sollten, sondern auch wir empfehlen, ähnlich wie die DIVI, drei Felder zu betrachten, nämlich weiterhin auch den Blick auf die Neuinfektionen zu behalten, ihn zu ergänzen, um die Neuaufnahmen, die Hospitalisierungsinzidenz, wie es heißt, und auch der dritte Blick ist notwendig, der nämlich sozusagen auf den wirklich absoluten Engpassfaktor, und das sind die Intensivkapazitäten, die Intensivbelegung. Wenn man diese drei Aspekte betrachtet, hat man eine Art Phasenmodell, zeitlichen Ablauf von der Infektion über die Krankenhausaufnahme bis zur Intensivbehandlung und kann daraus dann auch erkennen, ob sich durch die weitere Durchimpfung der Bevölkerung eine weitere Verbesserung der Situation ergibt, dass also bei hoher oder auch steigender Inzidenz nach wie vor oder in der Perspektive weniger Patienten ins Krankenhaus und dann auch weniger schwere Verläufe auftreten. Also in diesem Dreiklang lässt sich auch die Dynamik der Lage dann abbilden. Insofern ja, wir unterstützen das sehr und begrüßen sehr diese Neufassung und empfehlen diesen Dreiklang. Und wir empfehlen auch eine intensive Abstimmung zwischen Bund und Ländern über diesen Dreiklang, weil es gut wäre, wenn überall mit gleichem Blick vorgegangen wird. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das ist eine Punktlandung. Und das Fragerecht geht jetzt über an die AfD. Und die erste Frage stellt Herr Spangenberg.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Professor Wollensteger. Herr Professor Wollensteger, zurzeit wird ja die 3G-Regelung diskutiert. Viele empfinden das als sehr großen Druck und als eine Art Zwei-Klassengesellschaft. Wir haben natürlich durch die Impfung einen großen Fortschritt gemacht. Gleichzeitig gibt es aber auch Meldungen durch Tote, die durch die Impfung selbst zu Tode gekommen sind bzw. schwer erkrankt sind. Meine Frage ist, wie stellt sich da die Haftung für die Staatshaftung dar, wenn praktisch der Druck durch die Regierung so ausgeübt wird, dass es zu diesem Todesfall bzw. schweren Krankheitssymptomen kommt? Denn man kann ja sagen, jeder stirbt für sich allein, das muss jeder für sich allein entscheiden. Wir haben weiterhin das Testen ohne Symptome bei dieser 3G-Regelung. Und da gibt es ja die medizinische Meinung auch, dass das Testen ohne Symptome eigentlich keinen Sinn ergibt. Außerdem ist es auch gesundheitlich problematisch, ist ein Eingriff auch und teilweise auch sehr unangenehm und hat auch mit Langzeitwirkungen, wenn man das jeden Tag machen müsste, große Probleme. Des Weiteren, Sie hatten das vorhin so kurz abgehandelt, arbeitsrechtlich. Wie sehen Sie das auch unter dem gesellschaftspolitischen Aspekt, dass Arbeit auch Teilhabe am öffentlichen Leben ist, wenn ein Arbeitgeber diese Maßnahmen durchsetzt, Bezahlung, Freistellung, wie können Sie was dazu sagen? Und wie sehen Sie das generell aus verfassungsrechtlicher Sicht, dass wir dadurch wirklich eine Zweiklassengesellschaft zumindest in die Gefahr besteht zu bekommen? Danke sehr.
Dann darf ich das Wort weitergeben.
Ja, vielen Dank für Ihre verschiedenen Fragen. Letztlich stellt sich bei allen Differenzierungen, die Sie angesprochen haben, die Frage, ob diese Maßnahmen und auch die Differenzierungen, die eben damit einhergehen, sei es im Bereich der Getesteten, sei es im Bereich der Impfung, durch einen hinreichenden Sachgrund gerechtfertigt werden können. Das wäre im Einzelnen herunterzubrechen. Was etwa den von Ihnen angesprochenen Impfzwang betrifft, ist natürlich festzuhalten, dass der so nicht existiert, dass es keinen Impfzwang gibt. Dass allerdings die 3G-Regelung, die Sie angesprochen haben, eben mit Blick auf das Infektionsgeschehen gerechtfertigt werden kann. Was die staatshaftungsrechtlichen Fragen angeht, im Bereich der Impfung, muss ich gestehen, da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Da möchte ich mich auch nicht abschließend festlegen, möchte allerdings darauf hinweisen, dass natürlich die Impfstoffe einer entsprechenden arzneimittelrechtlichen Regulierung unterliegen, die ja genau den angesprochenen Risiken entgegenwirken soll. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Wollensteger. Herr Oehme.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Meine Frage richtet sich an Dr. Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Sie, Dr. Gassen, sagten in einem Podcast, dass die Inzidenzen allein nie der geeignete Indikator für die Beurteilung der Schwere der Pandemie gewesen sei und dass auch die Belegung der Intensivstationen als Indikator zu kurz gedacht sei. In diesem Zusammenhang sprechen Sie vielmehr Indikatoren an, wie den regionalen Impfstatus oder das Alter und Vorerkrankung von Patienten. Können Sie dazu uns nochmal Ausführungen geben? Danke.
Herr Dr. Gassen.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oehme, Andreas Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Ja, zum Thema Inzidenzen haben wir unverändert die Auffassung, dass die Inzidenz alleine tatsächlich als Parameter nicht ausreicht. Sie gibt ein gewisses Grundrauschen der Pandemie wieder, aber wir dürfen ja auch nicht völlig vergessen, auch die Indikationstesten hat sich in den letzten Monaten ja geändert. Wir haben zunächst nur symptomatische Patienten getestet, dann wurde durch die Bürgertests ja ein völlig unselektiertes eine unselektierte Testung durchgeführt. Und insofern glaube ich, ist es richtig, dass man weitere Parameter einbezieht. Die Intensivbelegung an sich wäre uns an dem Punkt deshalb zu wenig, weil sie natürlich den Endpunkt darstellt. Wenn wir erstmal bei der Intensivbelegung angekommen sind, hat man ja einen großen blinden Fleck. Das ist, glaube ich, wie ich es lese, in der jetzigen Abfassung auch schon angegangen worden. Wir würden uns zugegebenermaßen das noch etwas differenzierter wünschen. Warum? Wir haben es vorhin gehört. Allein der Impfstatus, und der ist zum Beispiel auch in den USA ja sehr stark regional geprägt, hat direkte Auswirkungen auf die Zahl der Intensivbetten. Ich glaube, die Regionalität ist extrem wichtig. Altersdurchschnitte, wer wird krank? Auch die Kinder, die positiv getestet werden, haben ja dankenswerterweise viel seltenere Verläufe. Also ein sehr viel differenzierteres Beurteilen der Lage. Das ist aufwendiger, keine Frage, ist aber, glaube ich, wesentlich besser geeignet, als einen Wert zu nehmen, der gerade jetzt bei den Bürgertestungen in Bezug auf die Inzidenz ja eher von einer gewissen Zufallskomik liegt. Ich glaube, der jetzige Änderungsantrag bildet das deutlich besser ab. Wir sind halt froh, dass das endlich kommt. Ich würde mir allerdings in einem oder anderen Bereich tatsächlich noch eine weitere Differenzierung wünschen.
Vielen Dank. Herr Spangenberg.
Meine Frage geht ebenfalls an Dr. Gassen. Dr. Gassen, ähnlich wie ich die an Herrn Professor Wollensteger schon gerichtet habe. Es geht nochmal um die 3G-Regelung, die soll ja auch auf die Fernzüge eventuell ausgeweitet werden. Das heißt, die Menschen kommen also nicht mehr zu ihren Arbeitsstellen. Das würde theoretisch auch für die Bundestagsabgeordneten zutreffen, die ja meist mit Fernzügen kommen. Wie sehen Sie die psychologischen Wirkungen eigentlich für so eine Maßnahme? Sind die zu unterschätzen? Kann man die vernachlässigen oder sehen Sie da echte Bedenken? Und zweitens, was halten Sie davon, dass nun auch Gesunde, offensichtlich Gesunde, dann dadurch getestet werden und dadurch auch gesundheitliche Einschränkungen mit in Kauf nehmen müssen? Vielen Dank.
Herr Dr. Gassen.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Spangen, danke für die Frage. Ja, ich tue mich jetzt schwer, das psychologisch zu beurteilen, da ich ja bekanntermaßen kein Psychologe oder Psychiater bin. Grundsätzlich habe ich die 3G-Regel deshalb als problematisch empfunden, weil ich sie schlicht als schwierig praktikabel erachte. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie morgens im Berufsverkehr bei zigtausenden Pendlern den Impfstatus prüfen, sondern als ich das letzte Mal Zug gefahren bin, wurde die Fahrkarte im Zug kontrolliert, dann sitzen die Menschen also da. Das, glaube ich, ist schwierig. Zu Verfassungsrechtlichen kann und werde ich nichts sagen. Grundsätzlich muss man natürlich festhalten, natürlich ist es ein höheres Maß an Sicherheit, dass sich keine Infizierten in einem Kollektiv befindet, wenn ich Impfnachweise, genesenen Status oder einen negativen Test habe. Es ist irgendwann die Frage, ist es einfach praktikabel? Und da habe ich bei vielen der Vorschläge einfach meine Zweifel, weil sie meines Erachtens mit der Lebensrealität kaum in Deckung zu bringen sind.
Vielen Dank.
Herr Vorsitzender, kann ich nachfragen, ganz kurz, eine Nachfrage noch an Dr. Gassen.
Weil SPD und CDU mir jeweils eine halbe Minute geschenkt haben, gebe ich Ihnen die jetzt.
Sehr schön. Dr. Gassen, ich hatte noch gefragt, was halten Sie von Testen bei gesunden Personen, also die wirklich keine Symptome haben? Die sind ja, also die Gesunden müssen geprüft werden.
Ich glaube, ist verstanden, Herr Dr. Gassen.
Also das kann man sicher so pauschaliert nicht sagen. Wir wissen ja, dass gerade bei Covid-Infektion, Corona-Infektion ein Großteil der Patienten häufig asymptomatisch oder mit sehr milden Symptomen ist. Insofern kann es durchaus auch in gewissen Settings Sinn machen, auch klinisch unauffällige Menschen zu testen, weil sie eben auch, wenn sie klinisch unauffällig sind, durchaus in der Lage sind, andere anzustecken. Also das muss man einfach so sehen. Das ist lästig und man muss immer die Praktikabilität hier im Auge haben, aber natürlich ist es unstrittig, dass es mit Testen an klinisch unauffälligen zur Detektion
kommt. Botschaft ist angekommen, das Fragerecht geht jetzt über an die FDP-Fraktion Und die erste Frage stellt Frau Aschenberg-Duknus.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Wissmann. Herr Professor Wissmann, der Wegfall der ausschließlichen Betrachtung der Inzidenz war ja aus unserer Sicht längst überfällig. Und wir haben das als FDP-Bundestagsfraktion ja auch sehr lange und bis heute gefordert. Nun sollen mehrere Faktoren einbezogen werden. Frage, ist das in der vorliegenden Form ein rechtlich geeigneter Regelungsansatz? Und zweiter Teil, ist es zielführend, dass die Bundesländer nunmehr selbst den Schwellenwert durch Rechtsverordnung festlegen können? Vielen Dank.
Herr Professor Wissmann.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Also es ist natürlich zu begrüßen, dass der Änderungsantrag Abschied von der Gesamtinzidenz nimmt. Verfassungsrechtlich ist das aus meiner Sicht auch geboten und auch keine Frage freihändiger Politikgestaltung. Mit dem allgemeinen Impfangebot haben wir einen verfassungsrechtlichen Kipppunkt erreicht. Und mindestens ab da ist Eigenverantwortung der Bürger auch verfassungsrechtlich eine Maxime, die zu beachten ist. Gegen den Entwurf, wie wir ihn jetzt sehen, sind allerdings schwere Bedenken anzumelden. Denn er führt in einem doppelten Sinne eigentlich in eine Entparlamentarisierung, die der Bundestag ja in den letzten Monaten mühsam vermeiden wollte. Das gilt für das Verfahren wie für die Sachregelung. Das Verfahren ist mit Verlaub im Grunde wieder im Panikmodus. Wir entscheiden hier über Grundfragen unseres Zusammenlebens und lange bekannte Sachfragen. Und zwar in einer Art, wie sich das kein Gemeinderat und kein Firmengremium leisten könnte. Gestern Nachmittag wird die Hospitalisierungsinzidenz mal eben um weitere Kriterien erwartet. Die Sachverständigen der verschiedenen Fächer schmeißen sich hier heute Morgen rein. Wir lernen alle sehr viel. Vielleicht wird es dann so gemacht, wie Herr Wollenschläger es heute Nacht aufgeschrieben hat. Ich bitte zur Kenntnis zu nehmen, der Bundestag muss sich fragen lassen, ob er mit dieser Art von Gesetzgebung selber zufrieden sein kann und sich auch in diese Abläufe schickt, wie sie die Bundesregierung hier durch Zeitvorgaben macht. In der Sache liegt ein Paradigmenwechsel vor und der ist eben bisher, das wurde ja nun schon mehrfach gesagt, nicht zu Ende gedacht. Das Verhältnis der Parameter zueinander ist überhaupt nicht bestimmt. Es gibt keine materielle Grenzziehung mehr. Das war ja das Ergebnis der Parlamentarisierung des letzten Jahres, dass der Bundestag Vorgaben machte, in welchen Zuständen denn welche Maßnahmen möglich sind. Das wird jetzt völlig wieder auf die Exekutive übertragen, und zwar in einer Art, dass 16 Bundesländer das in 16 verschiedenen Arten gestalten können. Das erscheint mir, vorsichtig gesprochen, nicht überzeugend.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Professor Dr. Ullmann.
Nee, ich glaube, ich bin noch mal dran. Ich bin noch mal dran. Das machen wir ganz einfach so. Meine nächste Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, und zwar an Herrn Gassen, den ich gerne fragen möchte. Bei der zukünftigen Entscheidung soll ja ausschließlich der stationäre Sektor betrachtet werden, nicht aber der ambulante. Wie bewerten Sie das? Vielen Dank.
Herr Dr. Gassen.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Aschenberg-Duknus, danke für die Frage. Ja, Sie haben ein wichtiges Thema angesprochen. Wir haben es vorhin bei einigen Sachverständigen auch schon rausgehört. Das ist gerade Intensivstation, so wichtig die Belegung da ist. Das ist ein wichtiger Parameter. Das ist sie natürlich am Ende der Strecke. Und wir wissen, der Großteil der Corona-Patienten jetzt unter dem veränderten Impfstatus ohnehin landet natürlich in der niedergelassenen Versorgung möglicherweise. Das haben wir auch schon in der ersten Welle gesehen. Insofern macht es hier Sinn, auch hier eine Rückkopplung zu machen. Und die muss genau wie alle anderen Parameter eigentlich altersgruppensortiert, impfstatusorientiert und regional erfolgen, weil ansonsten eine echte Bewertung kaum möglich ist.
Vielen Dank. Jetzt fragt Herr Professor Dr. Ullmann.
Ja, auch meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Dr. Gassen. Herr Gassen, die FDP-Fraktion hat ja bereits im April diesen Jahres einen konkreten Änderungsantrag gestellt. Hier ging es ja auch darum, dass wir einen Kriterienmix, zum Beispiel eine Ampel, anstatt einer alleinigen Bezugsnahme auf die Inzidenz, also Infektionsinzidenz, genommen haben. Wann wäre es nach Ihrer Ansicht gewesen, wann wir uns eigentlich schon längst hätten von dieser Infektionsinzidenzzahl hätten verabschieden können?
Herr Dr. Gassen.
Herr Vorsitzender, Sehr geehrter Professor Ullmann, ja, also ich glaube, spätestens mit dem Einsetzen der Impfkampagne für die breite Bevölkerung, also nachdem die ganz harte Priorisierung weg war, hätte man das tun sollen. Wir haben das bereits im letzten Jahr angemahnt, weil eben tatsächlich durch die Vorgaben der Testung natürlich die Inzidenz, die ja, wenn man ehrlich ist, keine echte Inzidenz ist, sondern die testpositiven Zahlen, das muss man sagen, weil die Kollektive, die getestet werden, ja immer andere sind, ist das als alleiniger Parameter nicht ausreichend gewesen. Und insofern hätte man das vor einigen Monaten bereits tun können. Ich würde fast sagen, tun müssen.
Eine Frage wäre noch möglich.
Ja, ich mache das auch ganz schnell. Es geht an den Einzelsachverständigen Professor Wiesmann. Erneut hängt die Norm von der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ab. Ist dieser Umstand nach einer solch langen Zeit der Pandemie eigentlich noch zu rechtfertigen?
Herr Professor Wiesmann, Sie haben eine Minute.
Ja, vielen Dank. Also das weist natürlich nochmal auf das Grunddilemma in verfassungsrechtlicher Hinsicht hin. Wir haben uns angewöhnt, dass es so praktisch ist, die Grundvermutung für die Freiheit aufzuheben. So ist das ja auch mehr oder weniger offen von der Bundestagsmehrheit im Sommer kommuniziert worden, dass man auf Vorrat sich die epidemische Lage vorbehält. Man hat damit gleichzeitig versäumt, dass man differenzierte Regeln gesetzlich vorsieht für differenzierte Lagen. Es ist weiter sozusagen ein offenes Meer. Es kann heute Hü, morgen Hot und nach der Wahl vielleicht wieder Hü sein. Äußerst unbefriedigend.
Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Und jetzt geht das Fragerecht über an die Fraktion Die Linke. Und die Frage stellt Frau Vogler.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, meine erste Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Dr. Martin Stürmer. Sie haben ja mal gesagt, eine hohe Gesamtinzidenz würde die Entstehung weiterer, gegebenenfalls auch impfresistenter Virusvarianten fördern. Können Sie das bitte kurz erläutern? Und wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Streichung des vorrangigen Ziels niedriger Inzidenzen aus § 28 Infektionsschutzgesetz?
Herr Dr. Stürmer.
Ja, erstmal schönen guten Tag alle zusammen. Martin Stürmer ist mein Name. Ich bin aus dem IMD-Labor in Frankfurt. Ja, es ist so, dass wir ja die Virusdynamik in den letzten Monaten sehr intensiv mitbeobachten konnten mit der Selektion von erst der Alpha-Variante, dann der Delta-Variante, die sich doch sehr beeindruckend in der Kürze der Zeit durchgesetzt hat. Bis dato ist es noch nicht vorgekommen, dass wir eine wirklich impfresistente Variante gesehen haben, weder in Hochimpfländern wie Israel oder in Großbritannien, wo ja doch sehr freizügig auch mit der Infektion umgegangen ist, noch in Deutschland, was aber nicht heißt, dass diese Variante nicht trotzdem über kurz oder lang mal auftreten kann. Und unter diesem Aspekt ist es gerade in unserer jetzigen Situation, wo wir eben über ein Drittel der Bevölkerung noch nicht vollständig geimpft haben, meiner Meinung nach nicht gut, wenn wir da zu hohes Infektionsgeschehen zulassen, weil diese Variantenselektion letztendlich nie ausgeschlossen werden kann.
Vielen Dank, Frau Vogler.
Meine zweite Frage geht an Dr. Fix vom Caritas-Verband. Und von Ihnen möchte ich wissen, ob das explizit genannte Ziel des Schutzes von Leben und Gesundheit mit der Neuregelung im Änderungsantrag der Koalitionsfraktion hinreichend umgesetzt wird.
Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix, vielen Dank, Frau Vogler, für die Frage. Paragraph 28a Absatz 3 Satz 1 nennt ja zwei Ziele, nämlich die Überlastung des Gesundheitssystems, aber den Schutz von Leben und Gesundheit. Und dem wird tatsächlich mit der Neufassung des 28a Absatz 3 nicht hinreichend Rechnung getragen, weil allein die Konzentration auf die Hospitalisierungsrate außer Acht lässt, dass wir zum Beispiel bestimmte Gruppen haben, die überhaupt nicht geimpft werden können, wie die Kinder unter 12 Jahren, aber auch bestimmte Personen, die Kontraindikationen haben. Sie lässt außer Acht, dass wir Long-Covid-Fälle haben, auch außerhalb von Krankenhauseinweisungen. Sie lässt außer Acht, dass wir Impfdurchbrüche haben bei Patienten, beispielsweise mit Vorerkrankungen wie Krebserkrankungen, aber auch bei vulnerablen Gruppen. Und sie lässt außer Acht, es wurde auch vorher von Herrn Dr. Gassen zum Beispiel schon ausgeführt, dass der ambulante Sektor zentral in den Blick geraten muss. Und deswegen sehe ich auch in einem Mix von Indikatoren, die alle aber verpflichtend, also obligatorisch abgebildet werden müssen in 28a Absatz 3 und die da bestehen müssen aus Inzidenzen altersgruppenspezifisch und risikogruppenspezifisch, aus der regionalen Impfquote möglichst miteinander in Beziehung gesetzt und den Intensivbettenkapazitäten einen wesentlichen Punkt ergänzt werden sollte, auch was bisher in 28a Absatz 3 abgebildet war, die Reproduktionsrate und vor allem auch die Anzahl der Long-Covid-Fälle. Nur so können wir präventiv agieren und insbesondere mit Blick auf die vulnerablen Gruppen es nicht dahin kommen lassen, dass die Spitze des Eisbergs erreicht wird, nämlich Hospitalisierung. Danke.
Vielen Dank, Frau Vogler.
Ja, die nächste Frage geht dann wieder an Dr. Stürmer. Und vor dem Hintergrund dessen, was Sie uns gerade ausgeführt haben, was würden Sie denn empfehlen? Wie sollte sich das Handeln von Bund und Ländern bezüglich der Entwicklung bzw. der Eindämmung von SARS-CoV-2 und der Verhinderung von der Entstehung neuer Virusvarianten orientieren?
Herr Dr. Stürmer, Sie haben maximal 2 Minuten.
Ich fasse mich kurz, Herr Vorsitzender. Wir haben ja insgesamt jetzt hier den Tenor gehört, wo wir uns alle einig sind, dass die Inzidenz als alleiniger Parameter nicht mehr maßgeblich die Bewertung darstellen sollte. Aber wir dürfen sie nicht außer Acht lassen. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass ein Änderungsantrag insofern präzisiert wird, welche Parameter wirklich verbindlich aufgenommen werden. Und dazu gehört für mich keine Soll-Formulierung oder eine Kann-Formulierung, sondern auch die Inzidenz und auch altersabhängige Parameter sowie die Impfquote gehören verbindlich in ein Regelwerk, das ich gerne bundeseinheitlich vorgegeben sehe, das natürlich regional angepasst werden kann. Aber nur so bin ich der Meinung, dass wir wirklich effektiv und sinnvoll in dieser Pandemie weiter fortschreiten können, um eben auch den Schutz derjenigen zu gewährleisten, die sich bis dato eben nicht impfen können. Wir haben in der Bevölkerung kein vollständiges Impfangebot für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Bündnis 90 Die Grünen. Und die erste Frage hier stellt Herr Dr. Dahmen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne eine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Karagiannidis stellen. Welche Indikatoren mit welchen konkreten Grenzwerten halten Sie für geeignet, um die Belastung des Gesundheitssystems adäquat abzubilden und zielgerichtete Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens zu geben? Und vielleicht können Sie, falls Sie der Meinung sind, noch mal sagen, warum Inzidenzen dabei auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen könnten.
Sie haben das Wort.
Ja, besten Dank. Ich glaube, wir sind uns ja im Grundsatz einig, dass wir zumindest die drei Indikatoren Inzidenz, Hospitalisierungsrate und da ist wichtig, dass wir nur die Neuaufnahmen betrachten und die Intensivbelegungen in ein System bringen, was am besten einer Ampel ähnelt und was man, glaube ich, auch gut mit der Bevölkerung kommunizieren kann. Wenn man auf die einzelnen Parameter eingeht, ist mir in den letzten Wochen zu sehr der Eindruck entstanden, dass Inzidenzen keine Rolle mehr spielen. Und ich rate auch dringend davon ab, das Wort entkoppeln zu verwenden zwischen Inzidenzen und Intensivbelegungen. Die Inzidenzen und Intensivbelegungen sind weiterhin linear aneinander gekoppelt. Es ist richtig, dass durch die hohe Impfquote die Schere weiter auseinandergeht. So im Vergleich zu den ersten drei Wellen, wie viel Prozent der Patienten dann auch wirklich auf der Intensivstation landen. Das heißt, wir brauchen einen gewissen Umrechnungsfaktor, der liegt im Moment so im Vergleich zu den ersten drei Wellen irgendwo zwischen dem Faktor 2 und 3 und wird sich hoffentlich weiter steigern. Aber es bleibt dabei, dass die Inzidenzen ganz klar gekoppelt sind an die Intensivbelegung und zwar auch linear. Und deswegen sollten wir die Inzidenzen nicht zu sehr verteufeln. Dazu kommt, dass Inzidenz ja auch bedeutet, dass ein Mensch infiziert ist. Ja? Und das heißt, wenn wir das außer Acht lassen, dann lassen wir außer Acht, dass eine Krankheit entsteht in der Bevölkerung. Das heißt, die Inzidenzen bleiben wichtig. Neben der altersspezifischen, und ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, dass die über 35-Jährigen sehr stark das Geschehen in den Krankenhäusern abbilden, neben der altersspezifischen Inzidenz, sollten wir, glaube ich, in Zukunft auch ausweisen, eine spezifische Inzidenz für Ungeimpfte und Geimpfte. Das heißt, wir sehen auf einen Blick sofort, wie sich die Infektion bei den in Abhängigkeit von dem Impfgeschehen in der Bevölkerung verteilt. Die Hospitalisierungsrate, da haben wir Erfahrungswerte aus den ersten drei Wellen, wie viel Neuaufnahmen wir ungefähr schaffen in den Krankenhäusern, weil auch da wieder eine sehr starke Kopplung besteht an das, was auf den Intensivstationen passiert. Auf der Intensivstation haben wir gemerkt in den letzten Wellen, dass wenn wir mehr als 15% der Patienten auf den Intensivstationen mit Covid haben, dass viele Krankenhäuser wieder aus der strukturierten Regelversorgung, und das bedeutet Versorgung aller Patienten in Deutschland mit allen Erkrankungen, wieder rausgehen müssen, Operationen verschoben werden und die Krankenhäuser wieder in einen Mechanismus verfallen müssen, der sich streng auf die Notfallversorgung konzentriert und viele Patienten dann wieder außer Acht lässt und viele Operationen verschoben werden. Das heißt, wir haben hier relativ viele Erfahrungswerte gewonnen. Was die Grenzwerte betrifft, ist es, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, was machen wir eigentlich an den Grenzwerten? Ich glaube, man muss politisch schon jetzt festlegen, welche Maßnahmen planen wir, weil verschiedene Maßnahmen verschieden lange Bremswege haben. Wenn ich eine Maßnahme plane, die einen sehr langen Bremsweg habe, dann muss ich natürlich entsprechend die Grenzwerte niedrig setzen. Wenn ich Maßnahmen habe, die einen schnellen Bremsweg haben, innerhalb von 2 oder 3 oder 4 Wochen, dann kann ich die Grenzwerte natürlich entsprechend hochsetzen. Und ich glaube, deswegen ist es wirklich essentiell, dass wir jetzt einmal sagen und einmal definieren, was planen wir eigentlich, wenn alle in einem roten Bereich sind und welche Maßnahme kommt dann zum Tragen.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Karavianidis. Die nächste Frage stellt Frau Schulz-Asche.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Kiesling. Wie bewerten Sie den Vorschlag, der uns jetzt hier vorliegt zum 28a und die enthaltenen Indikatoren zur Ableitung von Schutzmaßnahmen, vor allem im Hinblick auf die Transparenz und Verständlichkeit für die Bevölkerung? Sehen Sie die Gefahr, dass kaum noch jemand weiß, welche Schutzmaßnahmen wo gelten und auf welcher Gefahrenabschätzung sie beruhen?
Vielen Dank, Frau Dr. Kiesling. Sie haben maximal 2 Minuten.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, Transparenz und Verständlichkeit oder Rechtssicherheit, Vorhersehbarkeit. Das ist die Frage, wie kann man das im Gesetz schon selber sehen? Wir hatten bislang diese Schwellenwerte von 35 und 50. Da wusste man, irgendwas passiert dann. Dann werden Maßnahmen ergriffen, auch wenn nicht vollständig klar war, welche Maßnahmen. Das war auch so ein Problem des 28a Absatz 3. Dass man jetzt gar keine Grenzwerte selber ins Gesetz schreibt, das finde ich auch, so wie Herr Wissmann sagt, es ist sicher die Frage, ob man das wirklich machen will. Es ist sicher nicht verfassungsrechtlich zwingend, dass die da drin stehen, aber sie sollten irgendwo geregelt sein. Da ist schon die Frage, warum man das nicht durch eine Bundesverordnung einheitlich vorgibt. Aber das Problem ist vor allem, dass noch nicht mal vorgegeben ist, dass die Länder so eine Verordnung machen müssen, wo dann die ganzen Grenzwerte und Kriterien in irgendeiner Formel dann dargestellt werden. Sie müssen das gar nicht. Das steht in ihrem Ermessen. Das heißt, die Länder können das auch lassen. Und dann ist ja gar nicht klar, was ist da überhaupt der Maßstab. Und Vorhersehbarkeit, Transparenz und so weiter, ist natürlich auch eine Frage nicht nur des Maßstabs, sondern auch der Folgen. Also was passiert, wenn dann irgendein Schwellenwert überschritten wird? Und da möchte ich mich vor meinem Vorredner gerade anschließen. Auch das sagt das Gesetz ja überhaupt nicht. Also wir wissen überhaupt nicht, welche Maßnahmen sollen denn ergriffen werden, wenn dann irgendwelche Schwellenwerte überschritten werden. Die Norm sagt nur, wir machen da irgendwie so ein, verkoppeln irgendwie diese Kriterien in irgendeiner Weise, möglicherweise in einer Rechtsverordnung, vielleicht auch nicht, aber es ist völlig unklar, was dann passiert. Also ich finde da die Norm zu unbestimmt und ich frage mich, wie die Gerichte das nachher überprüfen sollen, was dann die Bundesländer dann in ihre Verordnung schreiben. Wir haben dafür keine Kriterien in dem geplanten 28a Absatz 3. Vielen Dank.
Ich danke auch. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich darf mich bei allen, bei den Fraktionen und auch bei den Sachverständigen ganz herzlich bedanken für die vielen Erkenntnisse und Bewertungen. Ich denke, das ist eine gute Basis für weitere Beratungen. Und ich darf mich ganz herzlich beim Ausschusssekretariat bedanken, die das sehr optimal vorbereitet haben und mir immer zur richtigen Zeit die richtigen Informationen haben zukommen lassen. Ich bedanke mich, wünsche einen schönen Tag und eine gute Woche.